Thema Gerechtigkeit. Machen wir das mal so eine kurze Einführung. Was passiert im Augenblick? Also am Standort hier in Deutschland, die Leute müssen billiger werden. Kriegen von oben gesagt, ihr seid ein bisschen zu teuer. Es gibt auch die eine oder die andere Art von Reformen. Und dann fällt ihnen auf, ja, irgendwie gibt's hier ganz große Unterschiede. Daraufhin geht ein großes Geschrei los. Das ist ja alles nicht mehr gerecht. Sag mal ein bisschen was dazu.
Ja gut, ich sag jetzt erstmal dazu, vor der Frage kneifen wir nicht. Die wollen wir im Laufe der Sendung schon beantworten, haben aber zunächst mal eine etwas andere Gliederung vor, wo wir im Speziellen mal einen Blick auf die Leistungsgerechtigkeit, einen Blick auf die soziale Gerechtigkeit werfen wollen, um dann die Frage, die du gerade hier in den Raum stellst, auch beantworten zu können.
Ist das alles noch gerecht? Dazu werden wir später kommen. Aber erstmal blicken wir doch mal drauf, was passiert denn im Augenblick. Also was passiert ist, dass mit der Agenda 2010 die Leute verbilligt werden, die Lohnnebenkosten sollen gesenkt werden. Andererseits werden große Gehälter bezahlt. Das heißt, es gibt im Augenblick eine Diskussion darüber, ist das alles in Ordnung, wie die Sachen hier so, wie Gehälter und wie Leistung zusammengehören. Kannst du da mal was im Allgemeinen zu sagen? Wie siehst du die Situation? Was passiert im Augenblick gerade?
Ja, schaut man sich's allgemein an, stellen wir fest, das sind nämlich den Auskünften von den maßgeblichen politischen Sachwaltern dieser Marktwirtschaft, den Wirtschaftskapitänen und den Auskennern der Öffentlichkeit, dem Standort Deutschland geht's schlecht. Das wirtschaftliche Wachstum springt einfach nicht an, weil das nicht anspringt, kann der Staat sich nicht ordentlich aus dem bedienen, was an Geschäften hier in dieser Gesellschaft zusammenläuft. Und obendrein weiß man auch, dieser Staatshaushalt und die Freiheit der Politik, mit Geld etwas anzufangen, leidet besonders darunter, dass die Sozialkassen einfach alles belasten und eine einzige Einschränkung politischer Handlungsfreiheit darstellen. Damit es also dem Standort wieder gut geht, gibt's auch ein Rezept, und das hast du ja schon in grober Kurzform, die aber fast schon alles eigentlich beinhaltet, ja gesagt, die Leute müssen billiger kommen. Alle die, die am Standort bloß abhängig sind, die davon leben, dass sie eine Arbeit brauchen, alle die, die deswegen in die Sozialabteilung alte, kranke, Arbeitslose fallen, die dürfen einfach nicht mehr so viel kosten, die müssen billiger kommen. Da heißt es also, das Rezept, damit Deutschland mit seinem Wachstum wieder vorankommt, ist Verarmung dieser Leute. Nimmt man es mal an der Rente. Eine Rente, von der sich im Alter einfach noch leben lässt, gut leben lässt ohne Abstriche, das ist einfach undenkbar. Das gibt's nicht mehr. Da muss man illusionslos, muss man sich klar machen, nö, im Alter, da ist man arm. Ähnlich ist klar, auch die Gesundheitsversorgung dieser Leute kann man sich nicht mehr ordentlich leisten. Da müssen Zuzahlungen her, die gehen entweder aus dem, was privat bleibt oder nicht. Und auch Arbeitslose, mit denen man schon gestern nie hätte tauschen wollen, werden plötzlich so beurteilt, das war ein einziger Besitzstand, den die verwaltet haben mit ihren alten Bezahlungen und Konditionen. Jetzt ist einfach völlig klar, man muss ihnen diese Besitzstände nehmen, damit sie wieder in Arbeit gebracht werden können. Also, summa summarum ist erstmal die Diagnose der Lage, die Wirtschaft und die Politik können sich einfach eine Ernährung, wie sie bis gestern hier gültig war, der Leute, die vom Lohn leben müssen und seinen Ersatzleistungen, einfach nicht leisten. Das muss fort. Das ist erstmal so ganz, das ist ja nichts Neues, das weiß auch jeder, das ist erstmal die Zusammenfassung dessen, wie sieht in Anführungsstrichen die Lage aus.
Liefern noch zwei Stichworte dazu. Das eine ist Hartz IV, da werden wir vielleicht nochmal eine Sendung drüber machen. Oder das andere Stichwort dazu ist die Ich-AG. Also von allen Seiten wird den Leuten ins Portemonnaie reingegriffen. Dem kleinen Mann, den Leuten, damit meinen wir die, oder meine ich jetzt mal die, die vom Lohn leben müssen, wie du gesagt hast. So, das spüren die Menschen natürlich. Und jetzt wird da eine Kritik dran laut. Was ist das für eine Kritik, die wir da im Augenblick vernehmen? Was hörst du da?
Naja, wenn man sich halt klar macht, was damit jetzt in den Raum gestellt ist. Die Politik erklärt einen Unvereinbarkeitsbeschluss, ja, mit dem Wohlergehen, mit dem guten Leben der Leuten. Das muss man so primitiv und billig auch einfach mal festhalten. Es ist politisch ein Unvereinbarkeitsbeschluss damit, dass es dem Großteil der Leute hier gut gehen kann. Das kann man auf die Formel bringen und damit macht man keinen Fehler. Deutschlands Erfolg in Wachstum, auf den globalisierten Märkten und soziale Sicherheit schließen sich aus. Dieses Programm, du hast das Stichwort schon gesagt, seit der Agenda 2010 ist es, kommt dem keiner mehr aus, ist es klar, das ist staatliche Politik, man wird mit der Propaganda befeuert und es fällt ja auch auf, diese Politik geht bisher nahtlos durch. Mit anderen Worten also, nirgends trifft die Politik, die das veranstaltet, Schröder und seine Führung, auch die Opposition, die es gern machen würde, auf nennenswerte Bremsen, einen Aufstand der Leute, die den billigen Umkehrschluss vielleicht mal machen, na, wenn unsere Ernährung euch zu teuer ist, na, dann ist euer Wirtschaften aber auch nicht unser Ding. Das gibt's nicht. Und dennoch, und darauf hast du ja schon abgezielt, gibt's Kritik, und zwar nicht wenig. Und zwar, die Kritik trägt sich nie vor als eine am Zweck dieser staatlichen Politik, nie vor als eine am Programm, wie es wirklich geht, macht sich nie klar, wie diese Sache aussteht, sondern fahndet nach, vermisst, dass es bei dieser staatlichen Brandrodung des Sozialen, sag ich mal, gerecht zugeht. Gerechtigkeit wird vermisst, die Kleinen müssen bluten, die Großen kommen davon und wird demgemäß gefordert. Für Gerechtigkeit machen sie sich stark, es soll bei den ganzen Reformen, wird eingeklagt, es müsse doch gerechter zugehen und es trifft im Moment gerade die SPD sehr hart, weil die ja immer Verwalter und Moderator dieses Addendums sozial zur Marktwirtschaft hierzulande war, im Verein mit den Gewerkschaften, aber ne, an die wird jetzt rangetragen, die haben darüber auch einen kleinen Zwiespalt, ne, es ist nicht gerecht, was hier und heute passiert.
Wir kommen vielleicht gleich nochmal dazu, was denn der Zweck dieser Reform ist oder der worum es da geht. Aber nochmal zurück. Das heißt, du sagst, damit befassen sich die Leute nicht. Na gut, das werden wir jetzt gleich ein bisschen machen. Womit befassen sie sich denn? Du hast eben gesagt, ja, es wird der Ruf nach Gerechtigkeit laut. Genau. Charakterisiere das nochmal ein bisschen.
Ja, da will ich auf zwei Formen, sag ich mal, zwei Varianten der Gerechtigkeit, wie sie hierzulande eigentlich jedem vertraut sind, mal ein ganz kurzes Stichwort jeweils liefern. Das eine ist, na klar, politisch installiert werden Billiglohnjobs, du hast schon die Ich-AG genannt, die Minijobber sind ein weiterer Fall. Und gleichzeitig damit, dass sowas flächendeckend zu Arbeitsformen werden, die die Tariflandschaft auch torpedieren, stellt man fest, was haben wir in letzter Zeit gesehen? Ackermann, Esser, Manager, die für den Verkauf ihrer Firmen, von Aktienpaketen, für die Verwaltung des Reichtums, jetzt Abfindungen kassieren, die vor Gericht gekommen sind, ja, ob die überhaupt noch rechtens waren. Es herrscht also eine Mordsaufregung darüber, hier die kleinen Leute müssen sich in härtesten Arbeits- und Überlebensbedingungen irgendwie bewähren und da sitzen Manager, vielleicht sogar Missmanager, die kassieren Dutzende und Aberdutzende von Millionen Abfindungen. Ist das noch Leistungsgerechtigkeit? Ist die Frage. Und ganz primitiv fällt mir gleich die Frage ein, wer denn einem Minijobber, der irgendwie ne, in diesem 400-Euro-Feld sein Auskommen sucht, wer dem denn geholfen, wenn das Gericht sagt, diese Abfindung ist zu hoch oder wenn sie gar kassiert, kommt dann mehr auf den Tisch, wird die Miete billiger, kann man dann öfter ins Kino gehen? Nein, würde ich sagen, offenbar das leistet die Gerechtigkeit erstmal nicht. Das Gleiche fällt mir auf an der sozialen Gerechtigkeit. Ja? Die soziale Gerechtigkeit, habe ich gerade schon mal das Stichwort gesagt, die Kleinen müssen bluten. Die Kleinen werden rangenommen, die sind plötzlich die Verwalter von Besitzständen, die unbedingt abgebaut, zusammengehauen werden müssen. Und die Reichen, die müssen nicht mal Vermögenssteuer zahlen. Die kommen davon, die müssen nichts beitragen zu dem allgemeinen Opferwesen. Aber auch hier stellt sich die Frage, ist denn die Rente etwas Besseres zum Leben? Komme ich denn viel besser damit klar? Ist meine Gesundheit auf einem besseren Stand, wenn auch endlich die Leute, die ihr ganzes Geld wirklich nicht mehr verfressen können und in goldene Badewannen stecken können, wenn die auch noch mal ein paar Cent Steuer mehr abdrücken? Geht's denn dann den Leuten wirklich besser? Ich meine auch da, nein. Und stell halt fest, offenbar bedient und zielt Gerechtigkeit die Forderung danach, also auch auf ein ganz anderes Bedürfnis als das, Es muss mehr auf den Tisch. Die Leute müssen mehr zum Leben haben, mehr zu fressen. Die brauchen einen besseren Wohlstand, damit es ihnen besser geht. Offenbar geht es mit der Gerechtigkeit so, dass das nicht die leitende Frage ist.
Stattdessen, das werden wir nachher sehen, nehme ich deinen Worten jetzt mal so ein bisschen, zielt Gerechtigkeit immer auf so eine Art von Vergleich raus. Aber da kommen wir vielleicht, oder willst du da jetzt schon was zu sagen, gleich nochmal drauf?
Das machen wir dann lieber sauber und ausführlicher. Ich finde dein Stichwort korrekt. Man kann sich ja vielleicht noch, also ich will ja sagen, der Ausgangspunkt, deine Frage war, es gibt doch Reaktionen der Leute auf all das, was ihnen jetzt sozialpolitisch angetan wird. Ja, das gibt es, und zwar durchaus im großen Stil. Und spiegelbildlich ist es auch so, das wird nicht einfach ignoriert. Da gilt nicht einfach der alte Kanzlerspruch, ne? Ich darf mich dem Druck der Straßen nicht beugen, sondern auch da kontert ist zu viel gesagt, auch da antwortet die SPD damit, dass sie sagt, ja, dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das leuchtet uns auch ein, und es gab eine kurze Episode, da bestand die Reaktion der SPD darin zu sagen, wir spendieren euch, dieser Gesellschaft, einen neuen Gerechtigkeitsbegriff. Es ist ja tatsächlich mit den alten Gerechtigkeitstiteln, gerade von der sozialen und Verteilungsgerechtigkeit, ist es nicht mehr ganz in Einklang zu bringen, was sie als Regierungspartei macht. Also setzt sich Olaf Scholz hin, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wann er genau damit kam, weil so einen wirklichen Renner hat er damit auch nicht geleistet, aber sagt, ich habe die Idee der Chancengerechtigkeit. Wir müssen den Gerechtigkeitsbegriff neu verstehen, neu reflektieren. Es kommt nicht darauf an, dass den Leuten etwas zugeteilt wird, dass man ihnen Geld gibt, Mittel zum Leben, sondern sie brauchen alle ihre Chance. Und dann machen sie etwas daraus oder nicht. Also auch da, ein Stichwort, was du schon geliefert hast, das Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das eint oben und unten schon mal. Also das ist offenbar das Staatsnützliche des Gerechtigkeitsbedürfnisses von unten, ist derart anerkannt, dass sich die Politik da auch moderierend einschaltet und das verwaltet, wie sieht denn der Gerechtigkeitsbegriff in dieser Gesellschaft aus.
Du hast jetzt eben darauf angespielt, dass die SPD, die ja quasi Macher dieser Reform ist und die ja im Augenblick den Leuten sozusagen das Geld aus dem Portemonnaie rausregiert, dass die, anstatt sich darauf zu beziehen, auf ihren Gerechtigkeitsbegriff sich bezieht und den umändert.
Ja, das war zumindest eine Episode meines Wissens nach. Also gab es da in der SPD-Haft schon einen gewissen Widerstand, und ich wollte es erstmal nur tatsächlich als Beleg nehmen, von oben gibt es auch dieses Bedürfnis, den Gerechtigkeitsbedarf zu bedienen. Ja? Aber eben aus der Warte raus einer, der auch tatsächlich das Sagen hat. Wenn ich da einen Summenstrich drunter ziehe, dann fällt mir jetzt zumindest eins auf. Ob Arbeiter oder Manager, junge, alte Politiker, Untertan, ne? Der kleine Mann und der Staatschef. Keiner will auf Gerechtigkeit verzichten. Alle sind sie für Gerechtigkeit, und niemand in dieser Gesellschaft zum Beispiel hält die Fahne hoch und sagt, ich bin für Ungerechtigkeit. Ne? Den Dicken soll es gut gehen, die super Dünnen, die behandle ich ganz schofel. Nein, Gerechtigkeit ist offenbar ein Bedarf, der sogar gegensätzliche Interessen, der für gegensätzliche Interessen gut ist, dass sie sich da drauf kaprizieren können, beziehen können und sagen, ja, Gerechtigkeit muss her. Ja? Und deswegen will ich sagen, wollen wir das heute mal genauer analysieren, weil wie kann das sein? Niemand hält Gerechtigkeit für unverzichtbar, aber sogar Seiten, die immer in unauflöslichem Widerspruch zueinander stehen. Ja? Der Manager und der Arbeiter, der eine, der liefert halt seine Arbeit ab, und der andere presst sie aus ihm raus für möglichst hohen Gewinn. Beide wollen Gerechtigkeit. Und das, ne, also um es nochmal kurz beispielhaft zu sagen. Der kleine Mann findet die Ackermann-Abfindung ungerecht. Und Ackermann sagt, wieso stehe ich hier eigentlich vor Gericht? Das ist Schweinesunrecht. Ja? Rentner sagen, Rentenkürzungen sind scheiße. Hartz IV ist doch Mist. Ne? Das ist ungerecht. Kommt der Clement, stellt sich letztens, ne, angesichts der Montagsdemonstration in Leipzig hin und sagt, diese die öffentliche Propaganda gegen die SPD, die sei skandalös, und dass sich auch noch mit dem Titel Montagsdemonstrationen dauernd Demonstranten gegen diese SPD aufstellen, sie damit, eben weil sie bloß Montagsdemonstration heißen, ja fast sowas in den Raum stellen wie die SPD wäre ein ähnliches Unrecht wie die SED-Diktatur seiner Zeit, die ja von den Montagsdemonstrationen, also die das erste Objekt der historischen Montagsdemonstrationen waren. Das findet er nun verdammt ungerecht. Ja? Also alle finden es unverzichtbar, stehen aber eigentlich in mancherlei unauflöslichem Gegensatz und Widerspruch zueinander. Und trotzdem treffen sie sich alle in der Gerechtigkeit. Das ist für uns Grund genug zu sagen, dem muss man mal nachgehen. Es ist eine Kritik von unten, es ist manchmal auch eine Kritik von oben am Volk. Und wie geht es dann zusammen, dass sich alle in der Gerechtigkeit treffen können, dass sie für jedermann in dieser Gesellschaft unverzichtbar ist?
Gut, dann wollen wir die Frage doch mal stellen, Gerechtigkeit, was ist denn das eigentlich, wieso braucht die jeder? Und zwar schauen wir erstmal so auf die Wirtschaft, beziehungsweise auf den Teil, der mit der Leistung zu tun hat. Gerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, ist das gerecht, was ich bekomme für das, was ich leiste? Und das Erste, was da auffällt, oder was Bild auch entdeckt, was einfach unübersehbar ist in der Republik, da gibt's ganz große Unterschiede. Da gibt's einmal die großen Managergehälter, Frank, du hast es auch schon gesagt, die in die Millionen gehen. Da gibt's den Minijob, der bei 400 Euro im Monat liegt. Und da gibt's den Tagelöhner oder den Stundenlöhner, der noch weniger kommt. Ich glaube, die Bild hat neulich mal Oliver Kahn zitiert, der irgendwie bei ein paar Millionen liegt und der Platzwart, der 64 Euro die Stunde kriegt. Heinz, Leistungsgerechtigkeit beim Einkommen. Wie schätzen du sowas ein?
Also die Bild-Zeitung, auf die du gerade hingewiesen hast, die ist erstmal für uns jetzt hier der Beleg dafür, diese Frage der Leistungsgerechtigkeit. Wer verdient wie viel? Die ist erstens ein Dauerbrenner. Und zweitens hat in Zeiten der Volksverarmung von oben eine Sonderkonjunktur. Jeden Tag steht sowieso in der Bild-Zeitung und neulich hat sie mal wieder eine ganze Serie drüber gehabt. Wer verdient wie viel? 6 Sozialcharaktere hat sie da durchgenommen. Erstens den Manager, zweitens den Arbeiter, drittens war die Bild-Zeitung sogar zynisch genug, auch noch den Bettler als Verdienstquelle zu würdigen. Viertens die Lehrer, fünftens sogar geistliche und sonstige Volksunterhalter und noch irgendwas anderes. Wer verdient wie viel? Und dann hat die Bild-Zeitung also eine bunte Vielfalt einer Einkommenshierarchie herausgebracht. Für manche Tätigkeiten kriegt man ganz wenig, für andere Tätigkeiten kriegt man sehr viel. Jetzt würde ich mal einen sachgerechten Blick auf diese Vielfältigkeit der Einkommenshierarchie als erstes mal empfehlen. Wenn man das macht, wenn man sich fragt, wofür ist das gut, diese Einkommenshierarchie? Und wo kommt sie denn her? Aus welchen sozialen Verhältnissen oder aus welchen Rechnungsweisen unseres Wirtschaftssystems. Naja, dann stellt sich sehr schnell heraus, diese Gesellschaft und auch die Hierarchie ihrer Einkommen folgt einem sehr klaren Prinzip. Genauer gesagt, einem Gegensatz von gesellschaftlichen Klassen, wobei Rubrik 1 und 2 von der Bild-Zeitung einerseits die Arbeiter, andererseits die Unternehmer oder die Manager, die Betriebe führen. Diese beiden Sozialcharaktere, das sind die Ausschlaggebenden. Und die stehen in einem am Geld, am Einkommen ausgedrückten sozialen Gegensatz zueinander. Den kriegt jeder mit, wenn er bloß zur Kenntnis nimmt, was die Vertreter der Wirtschaft den lohnabhängigen Leuten die ganze Zeit sagen und wonach sie auch handeln. Der Satz, auf den ich anspiele, heißt: Der Arbeitslohn, das Arbeitseinkommen, ist für die Wirtschaft, für die Unternehmerschaft eine Kost. Bitte sehr, schöner als in diesem einen kleinen grundsätzlichen Satz kann man den Klassengegensatz eigentlich gar nicht charakterisieren, der die Rechnungsweise der Marktwirtschaft kennzeichnet. Das sind einerseits die Leute, die brauchen mangels Vermögen Geld zum Leben durch Verkauf ihrer Arbeitskraft, und das sind andererseits die Leute, die können mit dem Einkauf fremder Arbeitskraft etwas anfangen, nämlich ihr Geschäft befördern. Aber diese eine Geldsumme, die für die einen Lebensunterhalt ist, die ist für die anderen, für die Unternehmer, eine Kost, die sie gerne senken wollen. Also an dieser selben Geldsumme ist ausgedrückt, die ist gewissermaßen das Lebensmittel für zwei verschiedene, für zwei gegensätzliche Klassen. Lohn und Kost. Das ist die sachliche Betrachtungsweise der Marktwirtschaft. Und das ist wirklich kein Geheimnis, was ich da ausplaudere, weil die Gleichung von Lohn und Kost, die ist doch ein Elementargesetz, was die Marktwirtschaftler selber die ganze Zeit offensiv gegen den Lebensunterhalt der Leute zur Geltung bringen. Darum geht's. Und die ganzen anderen Sozialgestalten, die die Bild-Zeitung da auch noch aufgeführt hat, die sind zwar besondere Einkommensquellen, die weder Arbeiter noch Unternehmer Entgelt kriegen, aber der Inhalt ihrer Tätigkeit, der ist ganz klar bezogen und definiert darauf, dass sie gewissermaßen Dienstleistungen für das Funktionieren dieses Klassengegensatzes machen.
Du hast es eben, du redest also jetzt vom Klassengegensatz, und ich habe das mal in einem Interview von Peter Decker gehört, der redet von dem Lohn als dem negativen Faktor der Wirtschaft.
Die Lohnarbeit, das war früher mal ein Gegenstand der Kritik. Kampf dem Lohnsystem hat es da auch mal geheißen bei den ganz alten Sozialisten. Und das hatte einen Grund, einen guten Grund, nämlich der Lohn, und das jedenfalls, hat sich bei aller Verwandlung des Proletariers zum Bürger überhaupt nicht verändert. Der Lohn ist die negative Größe der Wirtschaft. Den Lohn zu erwirtschaften ist nicht der Zweck der Unternehmen. Der Lohn ist Kost, der Kostenfaktor Arbeit verringert in dem Maß, in dem er kostet, den Betriebserfolg. Und der Standpunkt des Betriebserfolgs verlangt es heute wie früher, die Leute, die die Arbeit machen, möglichst gering zu entlohnen und dabei möglichst lang und ergiebig und ausgiebig auszunutzen. Dass dem so ist, ist der Grund, warum es eben früher mal ein Proletariat gegeben hat, das sich nicht ernähren konnte, das sich jedenfalls in seiner Gesamtheit tatsächlich nicht über Wasser halten konnte. Und es hat seinen Grund erstens in der Niedrigkeit der Löhne, was ich gerade schon angesprochen habe, zweitens in der Länge des Arbeitstags. Menschen sind in wenigen Jahren vernutzt gewesen. Und es hat drittens den Grund darin, dass der Lohn nicht für den Lebensunterhalt bezahlt wird, für den der Lohnarbeiter die Arbeit verrichtet. Er braucht Lohn, um davon zu leben. Aber bezahlt wird der Lohn nach einem völlig anderen Kriterium, als danach, ob der Mensch davon leben kann. Bezahlt wird er nach dem Gesichtspunkt, ob und wie viel Arbeit ein Unternehmer gerade brauchen kann und zu welchem möglichst niedrigen Preis man die Arbeit kriegen kann. Nimmt das Bedürfnis des Unternehmens nach Arbeit ab, entfällt der Lebensunterhalt. Nimmt es zu, entfällt die Freizeit. Dann wird 40 Stunden und länger gearbeitet, im anderen Fall findet Kurzarbeit statt und die Leute können gar nichts verdienen. Das Kriterium der Lohnzahlung, wie gesagt, ist rücksichtslos gegen den Zweck Lebensunterhalt, für den, der die Arbeit macht, seinen Lohn braucht. Und die Rücksichtslosigkeit, die schlägt sich darin nieder, dass die arbeitende Klasse, so wie sie im Manchester-Kapitalismus dagestanden ist und so wie sie auch heute noch rein ökonomisch gesehen dasteht, sich allen Ernstes durch ihre Arbeit nicht reproduzieren kann.
Das ist also von Peter Decker mal die Zusammenfassung des Klassengegensatzes, von dem du ja eben geredet hast, Heinz, ne?
Dem schließe ich mich an und will das noch ergänzen um die Feststellung, wie gesagt, streng sachlich betrachtet, ohne ein Gerechtigkeitsdenken. streng sachlich betrachtet, gehören die sonstigen Einkommen in dieser Gesellschaft zu ihr dazu, weil sie notwendige Dienste für diesen zentralen, für dieses zentrale gesellschaftliche Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital abliefern. Das sind meinetwegen die Lehrer, die sorgen mit der entsprechenden Auslese des Menschenmaterials für die Zuweisung des Nachwuchses in die vorhandene Hierarchie der Berufe. Also nichts für ungut, liebe Lehrer. Ich weiß schon, dass ihr das anders seht und ich weiß auch, dass ihr das vielleicht anders haben wollt. Aber ich habe jetzt hier nur mal ganz nüchtern und gewissermaßen banal den Begriff eurer Funktion aufgezählt. Oder die Ärzte, die sind für die notdürftige Reparatur des verschlissenen Arbeitsvermögens zuständig. Oder die Pfarrer und die sonstigen Unterhaltungskünstler, die sind dafür zuständig, dass es bei aller schlechten Lage, bei aller schlechten sozialen Lage an der guten nationalen Laune nicht gebricht und so weiter. Dafür kriegen sie ihr Geld. Und oberhalb von diesem ganzen Laden, oberhalb des Klassengegensatzes von Lohnarbeit und Kapital und der ganzen Meute seiner dienstleistenden Zulieferer, oberhalb davon, gibt es noch eine Zwangsklammer, Staat genannt, die sorgt dafür, dass dieser Gegensatz überhaupt am Laufen gehalten werden kann. Und sie sorgt dafür mit einem ganzen Gewaltapparat, mit einem Monopol auf Gewalt, sodass sachlich betrachtet der soziale Gegensatz, der wirtschaftliche Gegensatz zwischen Unternehmer und Arbeitnehmern noch seine Ergänzung findet durch den Gegensatz zwischen Politikern und Bürgern, die den Politikern gegenüber zum Gehorsam verpflichtet sind. Das ist der sachliche Befund über den Laden. So, jetzt können wir allmählich zur Gerechtigkeit kommen.
Ja, genau. Du hast jetzt also eben gesagt, wenn man auf diese Gesellschaft schaut, dann begründen sich die Unterschiede im Einkommen einfach daraus, dass die Menschen unterschiedliche Stellungen im Wirtschaftssystem haben. Und du hast jetzt eben die zwei Klassen genannt, also die arbeiten und die von dieser Arbeit reich werden, diese zwei Schichten. Gerechtigkeitsfanatiker, Leute, die aber mit der Gerechtigkeit kommen, die sehen es ja anders. Die wollen es auch anders sehen. Wie sehen die das denn?
Ja, die Sicht eines Anhängers von Gerechtigkeit ist ganz entschieden anders, als ich sie jetzt so nüchtern vorgetragen habe. Und zwar anders schon im Ausgangspunkt und nicht erst, dass ein Gerechtigkeitsliebhaber zu einem anderen Ergebnis käme. Die Frage, ist das gerecht, was einer verdient? Die sucht nämlich nicht einen Grund für die Lohnhierarchie, für die Einkommenshierarchie, sondern die sucht gleich in ihrer Fragestellung nach einem guten Grund für die Hierarchie von Einkommen. Die Rechtfertigung, die liegt bereits in der Fragestellung und nicht erst in der Antwort. Die Rechtfertigung heißt ungefähr so, wenn es nach Gerechtigkeit geht oder wenn es nach Gerechtigkeit wenigstens gehen sollte und ich diesem Laden prinzipiell zutraue, es könnte in ihm nach Gerechtigkeit gehen, dann habe ich eine billigenswerte Regel akzeptiert, erstmal unterstellt, wonach dieser Laden läuft, und die habe ich auch akzeptiert. Es ist eine Art und Weise, seine Einwilligung in die Hierarchie der Einkommen kundzutun, unter der Bedingung, dass diese Hierarchie der Gehälter eine gerechte Gestaltung erfährt. Dass so viel von Ungerechtigkeit die Rede ist und dass sich so viel Leute über Ungerechtigkeiten beklagen, ist übrigens keine Widerlegung von diesem Befund, den ich gerade vorgetragen habe, sondern seine Bestätigung. Denn wer sich über Ungerechtigkeit beklagt, der verwirft ja nicht die Regeln des Zusammenlebens in der Bundesrepublik Deutschland, sondern der sagt ja allenfalls, und das ist dann auch die Grenze seiner Kritik, dass die Regel, die gelten sollte und die er befürwortet, dass die an dem einen oder anderen Punkt mutwillig, willkürlich, fahrlässig, meinetwegen aus niederen Beweggründen, verlassen worden wäre, und verlangt nichts anderes als die Einhaltung der Regel. So, jetzt komme ich auf einen Punkt, der ist mir total wichtig in dem Zusammenhang. Wer sich's angewöhnt hat, Einkommensfragen, wo dann immerhin der Lebensunterhalt von Leuten betroffen ist, Einkommensfragen unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit zu betrachten, dem möchte ich zu bedenken geben als mein ganz elementarer Einwand, der sieht vom eigenen Interesse ab zugunsten eines Vergleichs. Damit meine ich Folgendes. Wenn am Einkommen schon die Qualität des Lebens liegt, wie viel ich habe, entscheide darüber, ob ich mich anständig ernähren kann, ob ich meinetwegen vielleicht sogar so viel Anspruchsdenken mir erlauben kann, nicht bloß überhaupt über die Runden zu kommen, sondern angenehm und bequem über die Runden zu kommen. Und wenn ich darauf Wert lege, dass ein auskömmliches und ein angenehmes Leben eine gesicherte Sache ist, um die ich nicht jeden Tag bangen muss, ja, das würde ich bezeichnen als, ich bin an der Befriedigung meines eigenen Interesses interessiert. Daran ist mir gelegen. Und daran messe ich die gesellschaftlichen Verhältnisse. Daran messe ich das Wirtschaftssystem, inwiefern es vor diesem Maßstab gut oder schlecht aussieht. Das ist ganz was anderes, diese Betrachtungsweise. Komme ich zu dem, was ich brauche und will, ist ganz etwas anderes, diese Betrachtungsweise, als zu sagen, vergleichsweise geht es mir gut oder nicht so gut. Wenn ich mein eigenes Einkommen ewig um drei Tag einem Vergleich unterziehe mit den Einkommen anderer Leute, dann habe ich ein ganz anderes Interesse, als ob mein Einkommen für ein gutes, angenehmes und sicheres Leben ausreicht. Dann habe ich sogar den Standpunkt, das reicht's mir denn, verlassen, wenn ich auf den Standpunkt stehe, gleich ich irgendwem anderen. Reichen und gleichen beim Einkommen sind zwei ganz verschiedene, gewissermaßen gegensätzliche Standpunkte. Deswegen ist mir so sehr viel an dem Kontrast gelegen von einer sachlichen Betrachtungsweise, die den Gegensatz im Kapitalismus zur Kenntnis nimmt, und einer Betrachtungsweise, die diesen Gegensatz im Kapitalismus gewissermaßen auflöst in ein Vergleichswesen, ob jemand das, was er verdient, auch verdient hat. Ob also dieser ökonomische Sachverhalt, was einer verdient, gewissermaßen in einem moralischen Entsprechungsverhältnis steht.
Das war jetzt ein großer Schritt. Ich glaube, den müssen wir nochmal machen. Und zwar, ich will von hinten anfangen, dann nach vorne gehen und dann kommen wir wieder hinten an. Also, du sagtest eben, wer Gerechtigkeit im Sinn hat, der vergleicht. Und das ist ja einfach faktisch richtig, weil was der macht, der guckt sich zwei Sachen an, sieht ein Verhältnis und findet das nicht in Ordnung. Insofern muss ich dir recht geben, jemand, der darauf beharrt, das Ding unter dem, also Einkommen unter dem Gerechtigkeitsgesichtspunkt zu sehen, der unterstellt dieses Verhältnis und hat es dann auch, und der findet dann nur die Größen bei diesem Verhältnis nicht gut. Du hast eben gesagt, ja gut, das Verhältnis, das ist eins von Klassen. Also das ist ein grundsätzliches, bei dem, ich füge jetzt meinen zu, die Interessen entgegengesetzt sind. Und jetzt will ich nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt von der Frage, ist es gerecht? Also jemand, der hier auf die Gesellschaft guckt, und jetzt nehme ich mal den ganz normalen Menschen, nicht den Stammtischproll, sondern irgendwie einen, der sich wirklich dafür interessiert, wie das funktioniert, der sieht die Unterschiede. Der sieht also die großen Unterschiede und fängt erstmal an zu gucken, ja, die gibt's. So. Jetzt mit der Frage, ist das gerecht, kann man, denke ich, zuerst einfach mal drauf abheben. Es gibt die großen Unterschiede und sagen, die sind ziemlich groß. Wenn man drauf beharrt bei dieser Frage, wie sollte denn das Verhältnis sein? Dann macht man den Fehler, den du eben aufgezeigt hast, man unterstützt dieses Verhältnis. Wenn man aber von dieser Frage aus weitergeht und sagt, wie kommt es überhaupt zu diesen großen Unterschieden, dann landet man doch eigentlich bei der objektiven Betrachtung, zu der du anraten würdest.
Ja, wenn man das macht. Wenn, dann genau so ist es. Dazu will ich mich übrigens danach nochmal ein bisschen im Einzelnen äußern. Wenn wir vielleicht so in ungefähr einem Viertelstündchen oder so, wenn wir die Höhe der Managergehälter mal unter die Lupe nehmen, beziehungsweise die Rechtfertigungsgründe, die aufgefahren werden dafür, dass die so hoch sein müssen, dürfen, sollen oder nicht. Ansonsten schließe ich mich deiner Ausdrucksweise voll inhaltlich an. Es ist ein Unterschied im Standpunkt, im Ausgangspunkt gewissermaßen. Ob ich an einem guten Leben interessiert bin oder ob ich Einkommensfragen auflöse in etwas Vergleichsweises. Wenn ich an einem guten Leben interessiert bin und wenn ich vielleicht zu dem Befund komme, bei mir geht das in Ordnung. Ich komme nie zu dem Befund, weil ich bin ja Bestandteil einer demokratischen Marktwirtschaft und die macht mir zurzeit jeden Tag schlimmer klar, dass sich ein auskömmliches, bequemes und sicheres Leben mit den Rechnungsweisen dieser Marktwirtschaft gar nicht verträgt. Ne? Aber jetzt gesetzt den Fall, ich täte in Verhältnissen leben, wo ich sagen kann, jawohl, ich bin zufrieden. Dann hätte ich nie im Leben irgendeine Sorte Veranlassung, mich darüber zu beschweren und zu beklagen, dass jemand anderes meinetwegen noch mehr hat. Das wäre mir dann einfach scheißegal, weil ich bin zufrieden. Zufrieden meine ich jetzt in einem gescheiten Sinn und nicht in diesem Sinn, den jede Oma mit ihren 600 Euro Rente sagt, ja, aber ich bin zufrieden. Sondern zufrieden meine ich jetzt gewissermaßen in einem objektiven Sinn. Soll heißen, das, was ich im Leben brauche und was ich mir vom Leben wünsche, das ist gesichert. So, will ich noch in die Richtung jetzt verlängern.
Ich will dazu noch mal kurz eine Illustration einfach loswerden. Die Unterschiedlichkeit der Standpunkte, also die der Heinz charakterisiert als ich lasse mich auf ein ewiges Vergleichswesen ein oder ich messe die Verhältnisse, in denen ich zu leben gezwungen bin, an meinem Interesse, ob ich damit gut fahre. Das kann man sich auch an diesem Vergleichswesen, wie es stattfindet, selbst ganz gut illustrieren und klar machen. Weil der Vergleich selbst, woher weiß denn, ne, womit vergleicht sich denn zum Beispiel die berühmte ostdeutsche Friseuse, die ja ganz so ziemlich weit am unten dieser Bildskala landete beim Einkommensvergleich. Womit weiß sie denn auch, hat sie sich zu vergleichen, wenn sie ihre Gerechtigkeitsarie anstimmt? Ne? Das ist das, die vergleicht sich dann nicht mit dem Ackermann und sagt, ja Moment mal hier, Haare schneiden, prima Sache, ne? Dafür habe ich auch zweistellige Millionenbeträge verdient. Ja? Sondern die weiß immer schon, da guckt man sich an, was diese Berufshierarchie insgesamt, wie sie ausschaut und was allenfalls, na was ist, na eben drin, was eben drin ist. Also will sagen, schon die, ne, der Vergleich selber verrät auch immer schon diesen Unterschied, von dem der Heinz jetzt die ganze Zeit gehandelt hat, nämlich jeder weiß auch, womit er sich zu vergleichen hat und dass übermäßige Ansprüche auch niemandem zustehen, schon gar nicht denen, die eben am Ende dieser Hierarchie rumgeistern und da irgendwie rumkrebsen und ihr Auskommen suchen.
Ja, du nimmst mir gewissermaßen das Wort aus dem Munde.
Achso, das tut mir leid.
Ich vergebe dir. Ego te absolvo. Genau da wollte ich jetzt nochmal darauf hinweisen. Der Standpunkt, den ich gerade schon als untauglich gekennzeichnet habe, der da sagt, nicht etwa reichen soll das Arbeitseinkommen, sondern gleichen. Das ist das Wichtige an ihm. Gleichen soll es. Komischerweise, dieselben Leute, die auf gleichen so viel Wert legen, die auf diesen Vergleich so viel Wert legen, die wissen nichtsdestotrotz ganz nach den Maßstäben des Anstandes sofort auch wieder zu unterscheiden. Das Gleichen, das beziehen sie dann hauptsächlich auf, halt auf ihresgleichen. Die Friseusen kommen gar nicht auf die Idee, sich dann mit dem Ackermann zu vergleichen, sondern ich weiß nicht, wo dann der Vergleichshorizont von der Friseuse aufhört, wahrscheinlich beim Facharbeiter mit der Lohngruppe 7 oder so etwas. Ne? Das ist ein nächster wichtiger Befund. Der Gerechtigkeitsanhänger, der ist überhaupt gar nicht gegen diese Einkommenshierarchie, sondern der sagt, die geht voll in Ordnung, wenn sie in Ordnung geht. Und wann geht sie in Ordnung? Naja, wenn jeder Typ an seinem Platz das ihm Gemäße fürs Gemeinwesen leistet, so ungefähr. Ne? Da ist der Kapitalismus mit seinen Gegensätzen, die von einer Staatsgewalt beherrscht und betreut werden, verwandelt quasi in ein idyllisches, arbeitsteiliges Gemeinwesen, wo alle am selben Daseinszweck namens Allgemeinwohl herumbasteln oder so etwas. Ne? Das ist verlogen, aber nach der anderen Seite ist es genau der passende Bezugspunkt für den Enthusiasten des Vergleichs. Das sieht man am allerschönsten immer an den Sportlervergleichen. Und zwar, genauer gesagt, die Sportler, der Boris Becker oder die Fußballer oder demnächst wird man dem ja wieder nicht mehr auskommen bei der Olympiade. Diese Sportler, denen wird erstmal im Erfolgsfalle jedes Einkommen gegönnt. Als der Boris Becker 5-mal Wimbledon gewonnen hat oder was weiß ich, da hat keiner gesagt, der verdient aber viel zu viel. Im Misserfolgsfalle, da fängt das Kritteln und das Nörgeln an. Unsere Fußballer, was das für Pfeifen sind. Und für diese Pfeifen, also sowohl athletisch als auch fußballerisch, als auch vor allen Dingen einsatzmäßig, ne? Für diese Pfeifen soll man so viel Zaster hinlegen. Ne? Also merkt ihr, worauf ich damit anspielen will? Die Gerechtigkeitsfrage am Sportheros aufgehängt. Die teilt gleich auch noch mit. Die Entscheidung, gerecht oder ungerecht, beim Sportheros, fällt ganz damit zusammen, ob der gute Mann oder die gute Frau Erfolg haben. Und der Erfolg ist nicht bloß ihrer, sondern der Erfolg ist immer einer der Nation. Mit anderen Worten, der Sportheros, bei dem ist die Gerechtigkeitsfrage, die in die Erfolgsfrage übergeht, ganz eindeutig und klar dahingehend aufgelöst, der Boris Becker oder unsere Fußballer oder unsere Olympiasieger in Spe, das sind die Volksbeauftragten der deutschen Nation für die Befriedigung des Nationalismus. Wenn sie das hinkriegen, sind sie jede Prämie wert. Wenn nicht, waren sie Pfeifen.
Gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Vielleicht werden wir das irgendwann auch mal machen, Sport und Nationalismus. Ich will nochmal zurückkommen zu der Frage Gerechtigkeit beim Einkommen. Vielleicht noch einen Zusatz zu dem Thema Vergleichen. Also Vergleiche können auch ganz schnell in die Hose gehen und die werden dann auch ganz schnell so gemacht. Also das kennt auch jeder Deutsche. Wenn es darum geht, dass er seinen Gürtel enger schnallen muss, dann kommt der Vergleich nämlich genau andersrum. Dann geht er nämlich von oben so. Leute, seht, vergleicht euch doch mal mit den armen Schluckern in fremden Ländern und dann kommt bei raus, euch geht's verdammt gut, ja, euch geht's eigentlich zu gut. Im Übrigen macht das Daimler, Chrysler bzw. Siemens bzw. VW eben auch. Die vergleichen die Arbeiter gleich, bzw. die Löhne der Arbeiter gleich mit den Löhnen woanders. mit dem Ergebnis, dass die fremden Löhne billiger sind. Also das Vergleichen, das hast du eben gesagt, Heinz, das rückt komplett ab von dem Standpunkt des eigenen Interesses. Und von daher ist das tatsächlich fragwürdig. Vielleicht kommen wir aber jetzt noch am Ende der ersten Stunde zu Folgendem. Die Wirtschaft tut jetzt doch so oder sagt so, bei uns gibt es was wie eine Leistungsgerechtigkeit. Also geleistet wird das und das und dafür gibt es dann das entsprechende Geld. Was sagst du dazu?
Tja, da ist das Lustige immer. Es wird am Geld nicht der Gegensatz wahrgenommen der sozialen Interessen, die sich am Geld zu schaffen machen, sondern es wird am Geld ungefähr so herum gedacht, eine Summe Geldes ist die Entsprechung der speziellen persönlichen Leistungsfähigkeit, die der Inhaber des jeweiligen Jobs so an sich hat und ist nach der Seite hin gerecht oder meinetwegen auch ungerecht, wenn der Job beziehungsweise wenn der Inhaber des Jobs sich in den Augen des Gerechtigkeitsenthusiasten als eine Fehlbesetzung entlarvt. Also am Geld soll man die Leistungsfähigkeit des Inhabers dieses Postens, der so und so viel Geld einbringt, ermessen können. Das ist jetzt wieder ein witziges Verhältnis, weil wissen kann man ja immer bloß die Geldsumme. Und aus der Geldsumme, die ist das Gegebene. Ne? Aus der Geldsumme wird dann umgekehrt ziemlich dogmatisch unterstellt, dann ist der, der diese Geldsumme verdient, sie auch wert. Oder eben nicht. Dann war er eine Fehlbesetzung. Ne? Also die Gleichung von Leistung und Einkommen, die schließt vom Gegebenen, vom Geldertrag einer Tätigkeit, dass dann wohl die entsprechende Leistung auch dahinter steckt, Klammer auf, oder dahinter stecken sollte, zumindest, Klammer zu. Der verdient viel, also leistet er viel. Oder es gibt halt den Zweifel, ob im gegebenen Fall das Entsprechungsverhältnis tatsächlich vorliegt. In jedem Fall, ob man sagt, Mensch, der verdient viel, Hut ab, das muss ein toller Kerl sein. Ne? Oder ob man anzweifelt, ob für den Posten der Mann oder die Frau die Idealbesetzung sind. Ob man nicht lieber wen anderen an diese Position bugsieren sollte. In beiden Fällen ist es das Einverständnis, die Kundgabe des Einverständnisses mit der Hierarchie von Arm und Reich. Also ein Verrat am Bedürfnisstandpunkt.
Die Unterschiede des Einkommens bei Arbeitergehältern und Managergehältern, die schauen wir uns in der zweiten Stunde an. Wir hatten eben uns unterhalten über Gerechtigkeit und sind dazu gekommen, dass das eigentlich ein Vergleich ist, der weggeht vom eigenen Interesse. Und wir du hast eben gesagt, Heinz, verglichen wird dann bei dieser Gleichung Einkommen, Leistung, Einkommen immer von dem Gegebenen her, nämlich vom Geld her und nie von der Leistung her. Wenn man sich die Leistung anschaut, das heißt, man muss gucken, was arbeiten denn die Leute wirklich, dann sieht man, der Bäcker macht Brötchen, gut, der Banker zählt Geld, der Künstler unterhält und so weiter und so weiter. Sind denn diese Arbeiten, also die Leistung, die die Leute machen, überhaupt vergleichbar oder wodurch werden die überhaupt vergleichbar?
Ja, das ist eine schöne Beobachtung, die du da zur Debatte stellst. Weil wenn man die Tätigkeiten für sich genommen würdigt, also die Leistungen, die da erbracht werden und für die dann viel oder wenig Geld bezahlt wird. Die Tätigkeiten für sich genommen, die sind ganz disparat, die sind ganz unterschiedlich. Die haben so betrachtet gar nichts miteinander zu tun. Oder sie gelten sogar gegensätzlichen Angelegenheiten. Also da gibt es einerseits die Arbeiter, die arbeiten. Dann gibt es andererseits die Manager, die kommandieren die Arbeit von anderen. Dann gibt es dritterseits Lehrer, die haben es mit den Kindern zu tun. Oder es gibt Professoren, Wirtschaftsweise zum Beispiel, die sagen dann am Schluss, es geschieht den Arbeitern gerade recht, wenn sie billiger werden müssen, weil bei uns ist Markt und wenn die Arbeit keinen Abnehmer findet, dann war sie zu teuer und muss billiger werden. Ne? Dann gibt's noch die Schauspieler, die reißen Witze und sorgen sich um die Volksbelustigung, ne? Bis hin zum Harald Schmidt, der das auf seinem Niveau praktiziert hat. Also völlig disparate bis gegensätzliche Tätigkeiten, die gelten dem Gerechtigkeitsenthusiasten aber als dasselbe, als vergleichbar. Ja, an den Tätigkeiten selber ist diese Vergleichbarkeit überhaupt nicht auffindbar. Wodurch werden sie denn überhaupt vergleichbar? Naja, einzig und allein dadurch, weil alle in Geld entgolten werden. In verschieden großen Summen zwar, aber alle werden in Geld entgolten. Das ist überhaupt das, was verschiedene bis gegensätzliche Tätigkeiten in der Marktwirtschaft und für ihre Rechenweise miteinander vergleichbar macht. Und diesen ökonomischen Sachverhalt, den missbraucht gewissermaßen der Gerechtigkeitsfanatiker, um sich drauf zu stürzen, ha, so und so viel Geld ist gleich, dahinter steckt einer, na, ein kluger Kopf, ne? Hinter jeder Fatz steckt ein kluger Kopf, so ungefähr nach dem Motto. Also hinter jedem Batzen Geld, hinter jedem regelmäßigen Geldbetrag steckt eine entsprechende persönliche Leistung oder sie sollte zumindest dahinter stecken. Unsere Behauptung ist jetzt, das betrifft dann die nächsten zwei Abteilungen von unserer Debatte, diese Entsprechung von Leistung und Einkommen, die ist sowohl beim Lohnarbeiter, mit dem der Frank sich jetzt gleich befassen wird, absurd, als auch beim Manager. Mit dem werde ich mich danach nochmal befassen.
Genau, schauen wir uns diese beiden Seiten an. Vorher aber nochmal, also verglichen werden hier Leistungen, und zwar Leistungen sind von Arbeiten, die an sich von Haus aus unterschiedlich sind. Verglichen werden sie halt über das Geld, was die Erbringer dieser Leistung, also die Leute, die arbeiten, dieses Geld, was die bekommen. Ne? Und da sind diese großen Unterschiede festzustellen. Du hast es eben mal, Heinz, gesagt, das liegt halt an der Klassengesellschaft, am Klassengegensatz, daran, dass die einen für den Reichtum der anderen arbeiten und die arbeiten, deshalb billig sein müssen, während die den Gewinn daraus abschöpfen, eben reich werden dadurch. Deshalb gibt es diese zwei verschiedenen Einkommensklassen mit den zwei verschiedenen Leuten. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also Leistung und Lohn, Leistung und Einkommen, wie passt das zusammen zum Beispiel bei einem ganz normalen Arbeiter oder wie passt es eben nicht zusammen, Frank?
Wie das zusammenpasst, ist kurz zu beantworten und das will ich im Folgenden beweisen, gar nicht. Diese Gleichung ist vollends absurd und zwar schon beim Arbeitslohn schon vom Ausgangspunkt her sowieso. Jetzt kann man es ja anschließen an das, was der Peter Decker vorhin hier mal gesagt hat, den du eingespielt hast. Was ist denn die Einstellungsbedingung für jemanden, der für Lohn arbeiten gehen muss? Von dem will ein Unternehmer eine geldwerte Leistung sehen. Und zwar die geldwerte Leistung, egal was er praktisch tatsächlich arbeitet, die er ableisten muss, die er abzuliefern hat, die muss auf jeden Fall, das ist die absolute Bedingung, viel mehr einbringen, als der Unternehmer überhaupt an Kosten, inklusive ja seines Lohns, an Lohnkosten ausgelegt hat. Soll heißen, es wird doch überhaupt nur ein Arbeiter eingestellt, wenn er mit dem ganzen Zeug, was da ansonsten noch steht in der Fabrik, den Produktionsmitteln, wenn er damit Waren herstellt, die dann Eigentum des Unternehmers sind, die mehr Geld einbringen, als es gekostet hat, ne? Die Investitionskosten sozusagen, die er hatte. Hier wieder besonders wichtig der Lohn. Der Heinz hat es ja vorhin schon gesagt. Lohn gleich Kost aus der Perspektive des Unternehmers. Also überhaupt, dass einer seinen Lebensunterhalt bekommt, hängt ganz und gar daran, dass er jemand anderen bereichern muss, dass er ihm viel mehr einspielen muss, als er selber gekostet hat. Die Ungleichheit also. Die Ungleichheit ist überhaupt die Voraussetzung. Der kann nicht einfach nur arbeiten gehen und am Ende spielt er seinen Lohn wieder ein. Dafür wird er überhaupt nicht zum Arbeiten zugelassen. Dafür vernutzt und benutzt ihn kein Unternehmer. Schlagend deutlich in jüngster Zeit. Doch an den ganzen Debatten rund um Daimler Chrysler, Siemens, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Roman, MAN, ja, da ist ganz klar, damit sie Arbeitsplätze überhaupt bloß erhalten, die nicht hier zusammenfalten und anderswo aufbauen, verlangen sie mehr Arbeit im mehreren Stundenbereich pro Woche und das auch noch unentgeltlich, die darf nicht bezahlt werden. Also mit anderen Worten, das Verhältnis ist von vornherein so und es stellt die Unternehmer gar nicht zufrieden. Es muss viel mehr an geldwertem Ertrag rausschauen, als ich an Lohn überhaupt auslege für den Unterhalt dieser, also den lege ich eh nicht für den Unterhalt aus, was bei denen als Unterhalt zu Buche schlägt, so muss ich sagen. Und das ist überhaupt das A und O des Einstellens und Ausstellens, des Heuern und Feuerns hierzulande.
Also du würdest sagen, der Profit, das Interesse des Profites, das ist der Grund, warum Leute überhaupt eingestellt werden, warum sie überhaupt einen Lohn bekommen als Arbeiter.
Ja.
Und das begründet auch, warum der Lohn so gering ist. Und du sagst sogar, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass der Lohn auf jeden Fall kleiner sein muss als die Leistung, die sie erbringen, damit dieser Profit übrig bleibt.
Ja, wieder
in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt nochmal kurz zur Gerechtigkeit kommen, dann ist aber doch die Kleinheit des Lohns, die Geringheit des Lohns, also diese winzige Summe, die man bekommt, gerecht in diesem Gewerkschaftssystem.
Die ist mindestens die gerechte Forderung des Unternehmens. So muss man es ganz einfach sagen. Weil, ne? Warum bitteschön, wenn ich keinen Ertrag bekomme, kann ein jeder Hund, Rogowski, ein jeder Unternehmer auf dieser Welt, ne, kann das aufsagen. Wenn ich doch mein Geschäft auf den so hart umkämpften Märkten nicht machen kann mit dem, was mich die ganze Arbeit kostet und was sie mir bringt oder nicht bringt. Wenn ich nicht kriege, was ich mir ausrechne, na dann stelle ich sie gar nicht erst ein. Das wird doch mir nicht gerecht, das ist nicht gerecht, dass ich sozusagen als Verköstigungsanstalt für Leute, die gar nicht genug leisten für mich, ja, dass das nicht dabei rumspringt. Insofern, gute Beobachtung natürlich. Gerecht für einen Unternehmer ist allemal, und das liegt in der Logik der Sache, immer weniger Kost am besten für immer mehr Leistung, für einen immer größeren steigenden Gewinn. Die Spreizung, die muss schon sein. Die ist das Unternehmerinteresse, auf das er ein Anrecht hat, womit er gerecht bedient ist.
Ich nehme ganz kurz an, dass das ein Standpunkt ist, den du nicht gutheißt, der allerdings durchgesetzt ist.
Das ist in der Tat so, dass ich das nicht gutheiße, weil unser Ausgangspunkt hier und heute war ja, messen wir doch mal die sämtlichen Einrichtungen von Demokratie und Marktwirtschaft in all ihrer Schönheit daran, wie werden sie eigentlich meinem Interesse an einem guten, auskömmlichen Leben gerecht. Und jetzt stellt sich raus, immerzu müssen sich die, die nicht selber das Glück haben, ne, auf der Seite eines Unternehmers, die hierzulande die Wirtschaft heißen, zu stehen, ja, die das selbst nicht sind, die müssen sich immerzu einrichten nach dem, was andere mit ihnen kalkulieren, welche Interessen sie an ihnen haben. Es geht nie darum, ob die gut leben, sondern der Unternehmer sagt, dein Lebensunterhalt ist mir eine Kost und mein Interesse gilt, ob ich den Gewinn mache oder nicht. Von daher, nein, daran kann ich nichts gutheißen, sondern bin hier bei der Abteilung Stiftung Warentest und komme da zu einem, eins hat es am Anfang angesprochen, zu einem Gegenstandpunkt, zum allgemeinen Befund, dass der Mensch nicht besser bedient werden kann als mit Marktwirtschaft und Demokratie.
Jetzt möchte ich auch noch mal ketzerisch fragen, wie sieht es beim Stundenlohn aus oder beim Stücklohn? Da wird doch eigentlich die Stunde bezahlt.
Da wird die Stunde bezahlt. Und ich behaupte jetzt erstmal, das ändert erstmal diese Lohnform. Ändert nichts an der ganzen Sache. Erstmal, wie kommt es überhaupt zu einem Stundenlohn? Da stellt sich ein Unternehmer hin, kalkuliert vorab Unter welchen Bedingungen könnte er dies und das produzieren lassen, damit sie am Ende einen Gewinn bringt, speziell auf den Lohn? Wie viel Lohn würde er dafür auslegen, um das Produkt einer Wochenarbeit, ne, sich herstellen zu lassen, damit er es mit Gewinn verkaufen kann? Ja, dann nichts einfacher als das, was ausgelegt werden kann, was dafür kalkuliert wird vom Unternehmer, dividiere ich durch die Anzahl der Stunden, die ich arbeiten lasse. Und voilà, zack, habe ich einen Stundenlohn. Dieser Stundenlohn, na klar, der ist dann nach der Seite, dass er eine mathematische Gleichung ist, da nach der Seite hin ist er dann eine ganz objektive Sache. Wenn eine Stunde 10 Euro sind in dieser Kalkulation und ich lasse den 8 Stunden pro Tag arbeiten und das 5 Tage die Woche, naja, dann kommt halt raus, am Tag 80 Euro und so weiter und so fort. Ja, das ist, da ist das Objektive daran tatsächlich, die sind die mathematischen Größen, das eine multipliziere ich mit dem anderen. Aber die Lüge daran, das Unwahre, ist natürlich das, woher weiß denn eigentlich wer, dass aus dieser oder jener Tätigkeit rauskommt, das seien jetzt 10 Euro pro Stunde. Dafür gibt es keine physikalischen, keine chemischen, keine sonstigen Gesetzmäßigkeiten. Das ist eine Festlegung des Unternehmers, die auf Seiten dessen, der arbeiten gehen muss, geschluckt wird. Und wenn sie geschluckt wird, dann ist klar, diese und jene Tätigkeit, die ist 10 Euro wert. Ich sehe, du willst gerade einsteigen, ich will noch sagen, meine Zeugen dafür, dass es ein objektives Verhältnis, diese und jene Tätigkeit ist pro Stunde das wert. Meine Zeugen dafür hole ich mir aus dem Unternehmerlager selber, und zwar gerade wieder aus den jüngsten Affären. Wenn es denn so wäre, dass es irgendwie an der Sache dran wäre, dass das und das eine Stunde Arbeit 10 Euro, was weiß ich, Autolampenschrauben wert wären, dann wäre das halt so, egal wo. Jetzt ist aber gerade die Unternehmerschaft hier angetreten mit alles, was wir da machen können, beim Handybau Siemens, beim Autoschrauben Daimler Chrysler, ne, bei den Druckmaschinen MAN, kriegen wir in Ungarn, in Südafrika oder sonst wo einfach viel billiger. Wenn es an der Sache dran wäre, ich stelle die Maschinen hin, dort wird gearbeitet und bloß die Bedienungsanleitung ist in der fremden Sprache, dann wären es auch da 10 Euro. Aber es ist gerade die Erpressung, es ist gerade der Ausgangspunkt von denen gewesen, für dasselbe, für die gleiche Art und Weise Arbeit, für die gleiche Tätigkeit, fürs gleiche Produkt, zahle ich da überhaupt nur einen Bruchteil. Damit ist völlig klar. Es ist also die Fähigkeit, die Erpressungsmacht des Unternehmertums. Wie kann ich, ne, welchen Lohn kann ich durchsetzen, unter welchen Verhältnissen, die überhaupt diese eine Zahl, so und so viel Euro pro Stunde, ne, ist diese Arbeit wert, in die Welt setzt.
Im Übrigen kann man das auch sogar in Deutschland beobachten, wenn nämlich die großen Unternehmen von ihrer Belegschaft verlangen, dieselbe Arbeit, dieselbe Leistung für eben einen kleineren Geldbetrag zu erbringen. Und das passiert ja gerade im Augenblick. Also auch daran zeigt sich, dass es so ein Verhältnis zwischen einem festen Geldbetrag und einer Stunde Arbeit, dass es so ein festes Verhältnis gar nicht gibt, sondern dass es eins ist, wie du, Frank, eben gesagt hast, was wesentlich von der Erpressung abhängt, mit der ein Unternehmer seinen Arbeitern kommt. Jetzt wollen wir uns...
Jetzt muss ich dazu noch meinen letzten Punkt sagen, der ist nochmal eine Umdrehung der Perspektive und beinahe sowas wie die zweite Antwort auf deine Frage von gerade, ne, ist da nicht immer viel Gerechtigkeit im Spiel und klappt die da nicht auch hervorragend? Man kann es doch auch mal so sehen. Ist das einmal geschluckt, dass der Stundenlohn fürs am Band stehen hier oder dort, bei Kühne stopfst du Gurken, dass der so und so viel Euro ist, ja? Dann ist auch klar, wenn dann die Bezahlung genauso einläuft, ich habe in dieser Woche 30 Stunden gearbeitet, also 30 mal 5 Euro laufen auch bei mir ein, dann ist auch das, womit du vorhin bei deiner Frage eingestiegen ist, dann ist alle Tätigkeit da erstmal ist gerecht bezahlt. Dann ist aber wurscht, dann ist davon abstrahiert, was ist eigentlich zu leisten in dieser Stunde? Was macht die an Anstrengung aus? Wie wird die immer mehr mit Arbeitsdichte, Arbeitsleistung und Anstrengung vollgestopft? Dann spielt zweitens keine Rolle mehr, weil es ist ja gerecht bezahlt. Wie gut komme ich eigentlich in meinem Leben hin damit, mit dem Geld, was mir dann gerechterweise aufs Konto fließt? Kann ich davon gut leben? Reicht's für Miete, für all den Scheiß, den ich will, den ich brauche? Oder drittens, wir hatten sie schon mehrfach, Ich-AGs, Minijobs, neue Jobformen, ja, neue Berufs, ja, wie sagt man da, neue Arten des Lohnarbeiterdaseins, die von vornherein überhaupt nicht mehr danach fragen, ob man davon gut leben kann oder nicht, ob man damit gut oder schlecht fährt, sondern wo klar ist, da kommen halt Summen, die der Tagelöhnerei gleichen raus oder bloß eben diese 400 Euro und damit ist dann Schluss und es interessiert nicht mehr, ob ich damit meinen Lebensunterhalt überhaupt bestreiten kann oder nicht. Aber gerecht geht's dann allemal zu.
Schauen wir uns jetzt also die andere Seite an, die diese gleichen betrifft, nämlich Leistung und Einkommen, Lohn und Leistung, oder das heißt ja bei denen nicht Lohn, sondern Bezüge, oder wie immer auch, von den Managern. Heinz, wie passt denn das da zusammen? Die Arbeit, die Leistung, die Manager erbringen und das Geld, was sie dafür bekommen?
Wie es sachlich zusammenpasst, waren gerade ein paar eindrucksvolle Beispiele in der Debatte, ne? Sachlich passt es so zusammen. Heutige Firmen treten auf und sagen zu ihrer Belegschaft, zu ihrer jetzigen Belegschaft oder künftigen Belegschaft oder zu ihrer Belegschaft, die sie vielleicht ausstellen, treten an und sagen zu ihrer Belegschaft, ich zahle euch 30% weniger und dafür arbeitet ihr 30% mehr. So gehört sich das heute. Das ist das sachliche Verhältnis. Das ist der Gegensatz von Unternehmer und Arbeitnehmer. Naja, jetzt...
Aber du willst sagen, dass in diesen Sätzen, die Sie da gerade sagen, die du eben gesagt hast, dass darin die Arbeit der Manager besteht?
Das ist quasi die Schlussfolgerung. Die Betätigung von diesem Verhältnis aus der Arbeit auf Kosten der Arbeit Profit für das Unternehmen zu schlagen. Dafür sind Unternehmer oder ihre Manager zuständig. Also Unternehmer im Sinne von, er ist selber Eigentümer seines Betriebes oder der Betrieb hat schon lange eine Größenordnung angenommen, wo die Eigentümer eigene Figuren, genannt Manager, einstellen, die dann mit ihnen oder meinetwegen auch an ihrer Stelle das Geschäft betreiben, von der Belegschaft unter Ausnützung der gesamtgesellschaftlich produzierten Überbevölkerung, Reservearmee, sagt der alte Marx dazu, unter Ausnützung davon, von ihrer Belegschaft möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld einzutreiben, das zu organisieren, davon lebt der marktwirtschaftliche Betrieb. Sein Zweck ist Gewinnerzielung. So. Jetzt, wenn das der Sachverhalt ist, dann merkt man an der Stelle, nämlich wie die Gerechtigkeitsfrage beim Manager aufgeworfen wird, merkt man den Kontrast von sachlicher Kenntnisnahme und Gerechtigkeitskenntnisnahme schon sehr stark. Also die Bild-Zeitung hat ausgerechnet, dass das Durchschnittseinkommen von einem Arbeiter heutzutage in Deutschland ist vielleicht 30.000 Euro im Jahr. So mancher Manager kommt mit allen möglichen Provisionen und was die noch so alles abkriegen, Aktien, Optionen, weiß der Himmel was, so mancher Manager kommt in Deutschland auf 30 Millionen Euro im Jahr. Verglichen mit den 30.000 Euro im Jahr für den Arbeiter, ist das also ungefähr 1.000-mal so viel. Gut, jetzt gibt es, muss ich gleich vorweg sagen, ziemlich krampfhafte Versuche, dieses Verhältnis von 1.000-mal so viel am Einkommen gewissermaßen zu übersetzen in das geht in Ordnung, weil was der Unternehmer, der Manager, leistet, ist auch ein tausendfaches, vielfaches von dem, was ein Arbeiter leistet. Krampfhaft sind diese Versuche deswegen, weil, naja, gehen wir mal die Kriterien durch, die man da zur Anwendung bringen könnte. Sagen wir mal, Zeit als Maß. Das geht einfach nicht auf, weil der Manager arbeitet nicht tausendmal länger als der Prolet am Band, weil der Tag hat 24 Stunden und diese Zeiteinteilung, die ist durchaus klassenneutral. Es geht schlecht, tausendmal länger zu arbeiten. Auch sagen wir mal, der Kraftaufwand, der eignet sich auch nicht, um das Vielfache von 1000 zu erklären. Der Muskelumfang von, was weiß ich, dem Arbeitgeber, Präsident Hund oder Kannegießer oder Hundewetter oder wie die alle heißen, der Muskelumfang von denen ist wahrscheinlich auch nicht tausendmal größer als der von ihrem Schweißer am Band. Naja, sagt der Nächste, aber die Ausbildung, die macht doch den Unterschied. Ja, tausendmal so viel. Menschenskinder, also heutzutage sind alle Unternehmer und Manager ja auch Akademiker. Mensch, die müssten aber lang studieren, wenn das tausendmal in Ordnung gehen sollte. Da, bei solchen Leuten täte dann wahrscheinlich, wenn das stimmen täte, täte dann das wahrscheinlich zutreffen, die fangen an zu studieren bis zum 50. Lebensalter und gehen dann direkt in Rente oder so. Ja, sagt der Nächste, aber die Verantwortung, die tragen doch die Verantwortung für Arbeitsplätze und überhaupt für die Wachstumserfolge der Nation. Und dafür verdienen sie doch, dass sie so und so viel mehr verdienen als andere. Naja, selbst das Verantwortungskriterium ist ja da noch äußerst parteiisch angewendet. Sagen wir mal, als Manager trägt man die Verantwortung für 500 Mitarbeiter, heißt es immer. Naja, in jedem Krankenhaus kriegt man mit, dass jede Krankenschwester trägt die Verantwortung für 500 Kranke. Deswegen kriegt ihr noch lange nicht 30 Millionen im Jahr, sondern von Krankenschwestern erfährt man stattdessen immer umgekehrt, dass die extrem wenig abgespeist werden, obwohl sie so viel Verantwortung für die leidende Menschheit tragen. Ne? Oder meine Güte, dass das auch kein Maßverhältnis sein kann, das in dem Sinne objektiv ist, dass jeder am Schluss sagen müsste, ja, das leuchtet mir ein. Das sieht man auch schon daran, jeder kennt diesen blöden Witz, sind vier Mann beim Umzug, der eine trägt den Schrank, der andere trägt den Sessel, der dritte trägt das Geschirr und der vierte trägt nichts. Dann fragt man ihn, warum trägst du nichts? Dann sagt er, ich trage die Verantwortung. Auf der anderen Seite kommt man mit dieser Kategorie der Verantwortung. Also zumindest, sagen wir mal, ist die ein zwar verlogener, aber noch ein Tipp, ein Anhaltspunkt dafür, warum das in der Marktwirtschaft tatsächlich so sein muss,
das ist nämlich
mit den Vielfachen bei den Einkommen.
Genau, das ist nämlich eine Frage, wenn es dich jetzt dann doch habe, wenn es also an diesen Dingen nicht liegt, an diesen Eigenschaften, die Menschen haben, an sich haben, also Ausbildung, Kraft, die Zeit, in der sie arbeiten, was ist dann sozusagen das Maß? Wie kommt es dann zustande in dieser Gesellschaft, dass so ein Manager, von mir ist auch das Tausendfache verdient, seines Arbeiters, den er kommandiert?
Wenn der die Verantwortung trägt, ne? Und die Verantwortung nicht Arbeit ist, ne? Sondern da drin besteht, als Nichtarbeitender eine Tätigkeit zu verrichten, die besteht in Aufsicht über Arbeitende und darin, den Arbeitenden ihre Arbeitsbedingungen so vorzusetzen, so zuzurichten, dass die gar nicht anders können, als für das Geld, was man ihnen verabreicht, den Gewinn des Unternehmens zu erarbeiten. Ne? Dann ist der Hinweis auf die Kategorie Verantwortung in der Hinsicht sachhaltig. Die Leistung, um die es dann in der Marktwirtschaft der Sache nachgeht, ist offensichtlich die Leistung von zwei verschiedenen sozialen Charakteren für das Kapitalwachstum.
Ich will gerade mal zurück auf den letzten Punkt, den du genannt hast. Also, wenn ich dich verstanden habe, ist es so, ein Manager, der kriegt deshalb so ein großes Gehalt, weil er die Arbeit organisiert und weil er mit dem Organisieren der Arbeit es hinkriegt, dass die Leute, die da arbeiten, den Gewinn des Unternehmens produzieren. Und in dem Sinne ist er sozusagen beteiligt an der Gewinnproduktion auf eine ganz andere Art als ein Arbeiter. Nämlich nicht, indem er seine Hand anlegt und eine Maschine bedient und dafür ein bisschen Lohn kriegt und dafür am Ende mehr geschafft hat, als er den Lohn bekommen hat, sondern er ist beteiligt an dieser Gewinnproduktion auf eine Art und Weise, die diese Arbeit organisiert, kommandiert, die sozusagen die Leute dafür herrichtet.
Ganz genau so habe ich es gemeint. Dass die Lohnarbeit mit ihrer Tätigkeit und mit dem, was sie dafür kriegt, ist die Quelle des Gewinns. Und damit diese Quelle für den Gewinn kräftig sprudelt, ergiebig ist und immer ergiebiger für das marktwirtschaftliche Unternehmen und seinen Konkurrenzerfolg, dafür ist der Manager, der Aufseher, das oberste bis zum mittlersten Management zuständig, also dafür, dass das Unternehmen, falls es eine Aktiengesellschaft ist, so viel Ertrag abwirft, dass es seine Eigentümer in Form der Dividende auf Aktien auszahlen kann und dass die Manager, die für diesen Erfolg zuständig sind, die Führungspersönlichkeiten des Unternehmens also, ne, die werden dann, und zwar sehr ergiebig, vom Standpunkt einer persönlichen Einkommensquelle aus, sehr ergiebig an dem Erfolg, an dem wirtschaftlichen Erfolg, an dem erreichten Wachstum der Aktiengesellschaft beteiligt. So wird ein Schuh draus. Das ist die Sache, Marktwirtschaft. Und damit habe ich ja auch die Ungemütlichkeit dieser Sache ausgedrückt.
Insofern ist es also dann doch wiederum gerecht, dass ein Manager, weil er auf eine ganz andere Art und Weise arbeitet, so ein großes Einkommen hat, weil er nämlich den Gewinn des Unternehmens auf eine ganz andere Art und Weise bestimmen kann als ein Arbeiter. In dem Sinne ist es ja gerecht, dass er so einen großen Lohn bekommt.
Naja, also nach unserer Diskussion jetzt, wenn ich dir mit dem Satz recht gebe, dann mit der Zusatzbemerkung, das ist jetzt gewissermaßen eine ironische Ausdrucksweise.
Das ist der Standpunkt des Unternehmens.
Der Standpunkt des Unternehmens ist es sowieso. Ne? Und von unserer Debatte her quasi im Rückblick gesagt, ist es deswegen eine ironische Ausdrucksweise, weil das Sachgesetz dieser Wirtschaftsweise, es muss der Reichtum, der in Geld und Kapital nachgezählt ist, sich beim Kapitaleigner einfinden und der Arbeiter ist in dieser Rechnung so verplant und so vereinnahmt, dass er die Quelle dieses Gewinns ist und das spürt er an seinem Geldbeutel und an seinen Knochen. Ne? Dieser objektive Sachverhalt, den haben wir jetzt gewissermaßen noch in die Gerechtigkeitsvorstellung übertragen und wollten damit gesagt haben, ja, wenn das die Sache ist, dann geht das auch in der Ideologie in Ordnung. Jetzt ist es nur witzigerweise muss man ja sagen, das ist dann gerade das ist das Feld von jeder Menge, hast du am Anfang darauf hingewiesen, von jeder Menge Kritik, aber Kritik im Namen von Gerechtigkeit. Ne? Und da möchte ich den Leuten, die sich gedanklich da umtreiben, denen möchte ich mal noch folgende Überlegung antragen. Ne? Also bitte sehr, die Bild-Zeitung stellt also fest, mancher Manager verdient tausendmal so viel wie sein Arbeiter. Ne? Jetzt sagen wahrscheinlich die allermeisten Menschen da quasi spontan dazu, vom Standpunkt des Gerechtigkeitsurteils aus, ja, das ist jedenfalls zu viel. Ne? Tausendmal, das ist irgendwie zu viel. Jetzt möchte ich die Überlegung anstoßen. Wenn man eine bestimmte Ziffer einfordert, wie viel ist denn gerecht?
Sag mal eine. Tja. Sag mal eine gerade. 97, 115.
Ich zitiere zu diesem Zwecke den Alt-SPD, was war der alles, jedenfalls von SPD-Grande, den Hans-Jochen Vogel. Mhm. Ne? Der hat neulich gesagt, weil gerade diese Debatte um den Ackermann und den Esser und so weiter tobt und die Volksseele da ein bisschen kocht, der hat gesagt, ja, nehmen wir doch das Vielfache von 100. 100 mal so viel. Das soll dann die Grenze sein.
Nehmen wir also 100. Wer also so ein Verhältnis fordert, ne? Ja. 100 zum Beispiel.
Ja. Jetzt ist doch der Witz, an jeder bestimmten Ziffer, die blamiert sich doch. Wenn ich sag 100, Dann kann jeder fragen, woran gemessen denn kommt jetzt bei dir 100 raus? Und kannst du das so nachvollziehbar darstellen, dass ich mich dem anschließen kann? Ja, kann ich natürlich als Verfechter von 100, kann ich nicht. Ne? Das ist leicht zu blamieren, da muss ich nur sagen, und warum nicht 101, warum nicht 87, warum nicht 123,5, damit es noch hinter dem Komma gerecht zugeht. Ne? Tja, also an jedem bestimmten Vielfachen von Managerleistung und Managerentgelt im Verhältnis zu Arbeitsleistung und Arbeitsentgelt, an jedem bestimmten Vielfachen oder jedes bestimmte Vielfache, was da genannt wird, das kann man doch sofort blamieren. Jetzt soll man daraus doch bitteschön dann die weitere gedankliche Schlussfolgerung anhängen. Das wäre mein Rat, dass daran, dass jedes bestimmte Vielfache, jede bestimmte Ziffer nicht zieht, daran kann man doch ermessen oder erkennen, dass die Gerechtigkeitsvorstellung in Einkommensfragen oder in Fragen von sozialer Gerechtigkeit, dass da die Gerechtigkeitsvorstellung überhaupt und insgesamt untauglich ist. Das wäre mein Vorschlag für die entsprechende Schlussfolgerung. Ne? Und der ist, glaube ich, deswegen wichtig, weil nach meiner Lebenserfahrung wird diese Schlussfolgerung so leicht nicht gezogen, obwohl sie eigentlich auf der Hand liegt, sondern daran, dass kein bestimmtes Verhältnis durchgeht als das Gerechte, als das für alle Teilbare. Ne? Daraus wird für gewöhnlich nicht etwa geschlussfolgert, dann verwerfen wir die Gerechtigkeitsvorstellung als theoretisch untauglich und praktisch schädlich, sondern daraus wird viel eher geschlussfolgert, aber irgendein Vielfaches, irgendeine Sorte Angemessenheit wird es doch wohl geben und meinetwegen bloß dann am Schluss eine, die meine subjektive Gerechtigkeitsvorstellung beinhaltet. Lasst lieber die Finger davon, gedanklich gesehen meine ich.
Wir haben uns ja eben darüber unterhalten, wie Leistung und Entgelt zusammenhängt beim Arbeiter, sind darauf gekommen, na gut, der muss den Mehrwert produzieren, von daher kann die Leistung nicht hoch genug sein, der Lohn nicht klein genug. Haben uns den Manager angeschaut und haben gesehen, bei dem ist es genau umgekehrt, der arbeitet ja nicht selbst, sondern der organisiert die Arbeit der anderen, lässt die sozusagen den Mehrwert produzieren, von daher kann für den der Lohn gar nicht hoch genug sein, das Geld, das er bekommt, wenn er es tatsächlich schafft, und weil er es schafft, den Unternehmensgewinn damit zu erhöhen. Und ich folgere daraus mal, also was bezahlt wird, ist doch gar nicht die Leistung, die die einzelnen Leute bringen, also die Stunden, die der Manager da sitzt, beziehungsweise die Produkte, die der Arbeiter herstellt, sondern bezahlt wird doch die Leistung, die jeweils fürs Kapital bringen, für das Wirtschaftswachstum. Und in dem Sinne ist da eine Kritik, die mit Gerechtigkeit kommt, die greift da einfach gar nicht, weil sie das Verhältnis nie außer Kraft setzen will, sondern weil sie das Verhältnis immer nur regulieren will.
Genau, die Kritik im Namen der Gerechtigkeit, die drückt sich vor der Systemfrage. Die ist gewissermaßen eine Ablenkung von der sachlich gebotenen Frage, ist dieses System gemütlich und bekömmlich für Arbeiter?
Also wer jetzt an diesen Verhältnissen tatsächlich was auszusetzen hat, der sollte, so wie wir das gerade mal gemacht haben, eben die Frage stellen, woher kommen sie? Der sieht dann vielleicht auch, dass es da wirtschaftliche Gründe für gibt, ökonomische Gründe für gibt. Und der wird sich dann nachher nicht fragen, ob das gerecht ist oder nicht, sondern der wird sich die Frage stellen, dient das meinem Fortkommen oder dient es meinem Fortkommen nicht? Und das ist eine ganz andere Frage als die Frage nach der Gerechtigkeit. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was leistet denn aber so ein Leistungsgerechtigkeitsprinzip dennoch? Ja, vielleicht haben wir es auch schon beantwortet. Es verhindert, wie du sagst, eben die Systemfrage. Dann wird es auch darauf ein bisschen ankommen. Ne?
Ja, so ist es halt negativ ausgedrückt. Es verhindert das Stellen der Systemfrage. Dieselbe Leistung positiv ausgedrückt, muss ich sagen, bietet eine systemkonforme, eine das System nicht schädigende und nicht angreifende Form der Verarbeitung mit Unzufriedenheit, die dieses System todsicher produziert.
Zum Thema Unzufriedenheit, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, in dem Sinne, als es ja eine ganze Menge von Leuten gibt, die das System gar nicht, die vom System gar nicht benutzt werden. Also ich spreche jetzt an auf die Arbeitslosen. Wir haben uns eben mal angeschaut, Lohn und Leistung bei den Leuten, die arbeiten. die, die gar nicht gebraucht werden, eigentlich haben die überhaupt keinen Lohn, gar kein Einkommen. Die sind eigentlich von ihrem Lebensunterhalt komplett abgeschnitten. Dafür gibt's aber jetzt in unserer Gesellschaft sowas wie den Sozialstaat. Und der redet ja auch von Gerechtigkeit, nämlich von so einer Art Verteilungsgerechtigkeit. Da geht's ein bisschen darum, bei uns fällt keiner hinten runter, selbst die Armen, selbst die kriegen noch eine Art Auskommen. Frank, sagst du uns mal was dazu?
Ja, ich fasse mich jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit da mal ein bisschen kurz. Der Punkt ist, du hast ja tatsächlich den Titel jetzt erstmal schon genannt. Der Sozialstaat, der ist der Indiz für soziale und Verteilungsgerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die immer dann greift, wenn die Leistungsgerechtigkeit gerade mal nicht ordentlich oder zu sehr zugeschlagen hat oder wie auch immer. Dann konnte man sich hier in Deutschland immer noch auf die Fahnen schreiben, hier herrscht doch eine Verteilungsgerechtigkeit. Hier gibt es eine Umverteilung. Eine Umverteilung von Wohlstand. Ne? Die bedürftig sind, die kriegen's.
Kannst du in zwei Sätzen mal zusammenfassen, was objektiv das ist, denn der Sozialstaat?
Ja, bin ich. War ich gerade unterwegs. Und zwar will ich das wie folgt machen. Zunächst mal sag ich mal, der Sozialstaat, der für Alte, Kranke, Arbeitslose eingerichtet wurde, ja, damit die ein Geldeinkommen haben, wenn sie gerade nicht oder nicht mehr angewendet werden von den Leuten, die Wirtschaft heißen, ja, dokumentiert natürlich in seinem darin, dass er so und in diesem Umfang immer eine Notwendigkeit war, dass Leute, die vom Lohn leben müssen, für sich gar nicht selbst sorgen können. Wie schlecht diese Einkommensquelle Lohn eigentlich für alles ist, was ihre täglichen Notwendigkeiten und was den Lebensunterhalt betrifft, was es damit zu tun hat. Dennoch, und so dokumentiert dieser Sozialstaat, wenn sie auf nichts festgelegt sind, als darauf, dass sie als Klasse derer, die von Lohn leben müssen, das Wirtschaftswachstum, auf das hier alles ankommt, halt vermehren sollen. Dokumentiert der Sozialstaat, dass der Staat ein Interesse daran hatte, zu sagen, Leute, die gerade nicht gebraucht werden, weil sie krank sind, weil Unternehmen im Erfolgs- oder im Misserfolgsfalle gerade auf diese oder jene nicht mehr zurückgreifen wollen, diese Leute, die da rausfallen, die sollen nicht gleich völlig hinten runterfallen, keine Quelle mehr, sondern die halten wir brauchbar, denen geben wir Prozentsätzen ein Überbrückungsgeld, damit sie wieder in Arbeit kommen, damit sie auch dann wieder arbeitsfähig sind, damit sie sozusagen moralisch und hygienisch wieder sauber einer weiteren Verwendung durchaus noch, dass sie noch weiter verwendbar sind, dass diese weitere Verwendung noch in Aussicht steht. So geht, grob gesagt, das ganz einfache Konstrukt des alten Sozialstaats nach der Seite dessen hin, was er sollte. Er sollte Leute, die gerade unbrauchbar waren, instand setzen in Zeiten, wenn ein Unternehmer wieder Bedarf nach ihnen hat, dass diese Menschen dann auch zur Verfügung stehen.
Jetzt, was du sagst, aus dem folge ich dann aber doch auch, dass der Sozialstaat, wenn er dann Gelder verteilt, gar nicht so sehr auf den Bedarf der Leute schaut, die das Geld kriegen, also auf den Bedarf der Armen, sondern dass er eigentlich auf den Bedarf der Wirtschaft schaut, wie viel braucht die noch an Leuten?
Ja, das kann man zusammenfassen, als es ist eine glatte Lüge und eine grobe theoretische Fahrlässigkeit mindestens. Die glatte Lüge hast du gerade gesagt, ja. Dieses ganze Label tut ja so, als wäre die Bedürftigkeit, die Armut der Leute, der soziale Status, als wäre der Ausgangspunkt für Zuteilungen von Geld. Oh, denen geht's schlecht, die brauchen etwas. Und es stimmt nicht. Das merkt man an der Art und Weise, welches Geld da wofür eigentlich ausgezahlt wurde. Klar war, wer arbeitslos wird, kriegt erstmal radikal weniger als vorher. Warum? Damit auch, Stichwort Abstandsgebot beim Lohn, damit der Stachel, dass er sich auch wieder für jemanden zur Verfügung stellt, auf jeden Fall gegeben ist. Der soll wieder arbeiten, der soll nicht einfach in dieser Kasse dauerhaft bleiben, sondern soll wieder als ein möglichst geringer Kostenfaktor zum Wirtschaftswachstum von Unternehmen und damit von Deutschland insgesamt beitragen. sieht man auch an den Bedingungen, den Zumutbarkeitskriterien, die dann gestellt wurden und sich immer weiter verschärfen im Laufe der Karriere eines Arbeitslosen. Soll heißen, welche Arbeit ist denn dann eigentlich zumutbar? Welche Ansprüche darf er denn noch stellen? Ne? Und siehe da, er darf heute inzwischen mit den neuesten Reformen jede Arbeit, die legal ist, muss er annehmen. Das heißt, er hat überhaupt keine Ansprüche mehr an die Arbeit und an die Entlohnung zu stellen, sondern er muss einfach nehmen, was angeboten ist, sonst verliert er alle Ansprüche. Widerlegt also sauber auf seinen Bedarf, seine Bedürftigkeit und seine Not, ist da voll und ganz geschissen. Entweder kann er sich weiter in einer vorgesehenen Funktion fürs Kapital nützlich machen, oder aber er ist wirklich nur noch ein Kostgänger und damit eine Belastung. Das Zweite, die grob fahrlässige Falschmeldung, die da mindestens mit drin steckt, oder vielleicht auch die Lüge Nummer 2, Umverteilung von Wohlstand. War es je so, dass die Leute, die kein Lohneinkommen mehr haben, dass der Staat hingegangen ist und ist zu den Warenhäusern gegangen und hat gesagt, ihr gebt mir das für die, und dass dann sozusagen Produktionsanlagen extra für die nochmal was zu fressen, was zu wohnen produziert hätten? Nein, kein bisschen. Der ganze Unterhalt für diese Leute, die aus dem Arbeitnehmerstand, ja, in die Sozialkassen gefallen sind, der ganze Unterhalt kam aus dem Lohn derer, die arbeiten. Also überhaupt kein Stück gesellschaftlichen Reichtums wurde verpulvert, damit die was zu fressen haben. Kein Stück gesellschaftlichen Reichtums, das den Gewinn mehren soll, war, hätte man denen zur Verfügung stellen wollen, sondern umgekehrt, die Leute, die eine Stelle haben, die noch in Arbeit sind, zahlen über den Umweg der Abzüge, Lohnnebenkosten etc. pp., werden haftbar gemacht für den Unterhalt dieser Leute, die da was kriegen. Also für die Lohnabhängigen kam auch immer bloß der Lohn auf. Der Grund, warum heute die Kassen so schmal werden. Aber scheißegal, das hatten wir in anderen Sendungen schon. Will aber gesagt sein, eine Umverteilung von Wohlstand hat überhaupt nie stattgefunden, sondern innerhalb der Kalkulation, der Lohn ist eine Kost, eine möglichst zu minimierende Belastung, hat der Staat zwangsweise Gelder hin zum unbeschäftigten Teil dieser Klasse umverteilt. Das ist schon der ganze Skandal daran, und damit ist auch klar, da geht's überhaupt nicht darum, dass irgendwer irgendwie in Saus und Braus lebt und an einem Wohlleben in dieser Gesellschaft partizipiert.
Genauer gesagt, also umverteilt wird schon etwas, aber genauer gesagt ist es nicht der Wohlstand, sondern umverteilt wird die Armut. Und zwar die Armut der Lohnabhängigen auf die, die nicht mal den Lohn bekommen. Jetzt haben wir uns ein bisschen zu die verschiedenen Seiten der Gerechtigkeitsdebatte angeschaut. Vielleicht noch die letzte Frage an dich, Frank. Dieses Bild von der Verteilungsgerechtigkeit, wenn es jetzt nicht so ganz stimmt, was leistet es denn noch? Wieso wird es hochgehalten? Wieso kommt es von oben so, wieso wird es so rumgereicht?
Weil es halt bei den ganzen Notwendigkeiten, die qua staatlicher Gewalt in die Welt gesetzt wirtschaftlich gelten, natürlich bei den ganzen Versagungen, Nöten, bei dem Elend, das es produziert, bei den Schäden und Härten, die es davon hat, eben auch da wieder keine Beschäftigung mit der Sache, sondern aus den Nöten, die die Menschen damit haben, ein Lob an die politischen Verwalter eines Standorts, einer marktwirtschaftlichen Demokratie verfertigt. Ja? Aus dem, dass jeder weiß, in der Wirtschaft, da geht's hart zu, es wird geheuert, es wird gefeuert, die Unternehmer geben freiwillig keinen Lohnprozent her, möchten den Kündigungsschutz fallen sehen, und all das stellt sich dann rückwärtsgewandt raus. Aber hier in diesem Staat, wo wir immerhin die soziale Marktwirtschaft haben, wo es den Sozialstaat gibt, da sorgt also die politische Herrschaft doch wenigstens dafür, dass wir immerhin nicht ganz durch den Rost fallen, nicht ganz hinten runterfallen. Damit ist aber auch klar, insgeheim, ne? Die Alternative traut man diesem Staat auch schon zu. Wenn man lobt, dass man wenigstens nicht durch den Rost fällt, kann man es offenbar sich ziemlich gut vorstellen, dass es so etwas in dieser Welt von Marktwirtschaft und Demokratie gibt.
Ja, wir sind schon fast wieder am Ende unserer Sendezeit. Vielen Dank, Frank. Haben wir noch was vergessen zum Thema Gerechtigkeit?
Eine kleine Ergänzung zu dem Sozialstaatspunkt. Wenn das so ist, wie der Frank ausführt, dass der Sozialstaat Teile des Lohns verstaatlicht und innerhalb der arbeitenden Klasse umverteilt, dann hat der Sozialstaat damit auch geldmäßig gesehen die Vollmacht oder die Oberhoheit über Teile des Arbeitslohns und wie die eben innerhalb der bedürftigen Klasse umverteilt werden. Das hat Folgen. Für die Gerechtigkeitsfrage hat das vor allen Dingen die Folge, dass dann innerhalb von einem Kollektiv von verschiedenartig Bedürftigen, von einerseits Arbeitslosen, von andererseits Kranken, von drittens Alten, die von ihrer Arbeiterkarriere im Alter so wenig übrig behalten, dass sie da noch hilfsbedürftig sind. Also diese verschiedenen sozialen Charaktere innerhalb der arbeitenden Klasse, die werden durch die Geldverteilungs- und Umverteilungshoheit des Staates noch einmal extra in einen Gegensatz zueinander gestellt. Dann geht, wenn die Lohnsumme wegen der Wachstumsbedürfnisse respektive mangelnden Wachstumsbedürfnisse des Kapitals verfällt, dann gehen die Sozialstaatsrechnungen weniger auf, dann werden die Unterkollektive der einen Klasse vom Sozialstaat gegeneinander aufgestellt und es ist absolut tödlich für die Teilnehmer dieser Klasse, wenn sie dieses Gegeneinander aufstellen, was von oben her sowieso passiert, wenn sie das im Gerechtigkeitswahn von unten noch einmal nachvollziehen. Dann heißt es nämlich plötzlich, die Alten beuten die Jungen aus. Die ganze Lüge besteht darin, dass bei Alten und Jungen weggelassen wird. Was denn für welche? Nämlich die alten Angehörigen des Arbeiterstands, respektive die jungen Angehörigen des Arbeiterstands. Beide Male wird Arbeiterstand weggelassen. Und das ist insofern dann sehr zielstrebig. Denn wenn man es dazu sagt, dann ist doch gleich wieder klar, es sind dieselben Leute, bloß in verschiedenen Stadien ihrer Lohnarbeiterkarriere. Und die sollen sich doch nicht gegeneinander ausspielen lassen und gegeneinander gehässig werden. Insofern ist der Sozialstaat mit seiner Umverteilungskompetenz eine wichtige Quelle für diesen schädlichen Gerechtigkeitswahn. Das wollte ich noch zu der Sozialstaatsabteilung nachtragen. Und ansonsten wollte ich meinerseits jetzt nochmal plakativ in fünf Punkten zusammenfassend sagen, warum wir der Auffassung sind, Gerechtigkeitsdenken bringt überhaupt nicht. Also ein Kontra zu Gerechtigkeit inklusive sozialer Gerechtigkeit. Erstens, weil das Gerechtigkeitsdenken verlässt die einzig interessante Ebene, nämlich ob das eigene materielle Interesse zufriedengestellt wird. Es verlässt diese Ebene und legt mehr Wert auf den Vergleich von Einkommen als darauf, dass man von seinem Einkommen anständig leben kann. Zweitens macht das Gerechtigkeitsdenken die Leute gehässig, neidisch und rechthaberisch. Kein schöner Charakterzug. Drittens stelle ich fest, bei der Gerechtigkeit in Bezug auf die Einkommenshöhe gibt es eine glasklare Tendenz nach unten. Die wird nämlich von oben hergestellt und dabei können sich die von oben noch auf die von unten berufen. Wenn die Rentner schlechter gestellt werden, dann ist das ein einziger Auftrag dazu, andere Angehörige des Kollektivs der Arbeiter auch schlechter zu stellen. Wenn die Aktivbeschäftigten weniger Lohn kriegen, ein einziger Auftrag, die Lohnersatzleistung herunterzufahren. Wenn die Leute beim Siemens weniger kriegen, dann müssen die beim Betrieb nebenan natürlich auch weniger kriegen und dafür mehr arbeiten. Wenn die Leute im Osten schon keine Angleichung an die 35-Stunden-Woche kriegen, hat man ja mittlerweile gesehen, wie die Tendenz ist. Die Tendenz geht mittlerweile auch im Westen zu mehr Arbeit für weniger Geld. Gerechtigkeit ist eine glasklare Tendenz des Einkommens nach unten, zur Absenkung. Nächste Rubrik. Gerechtigkeitsdenken ist von Haus aus nicht geeignet, aufmüpfig zu werden, sondern Gerechtigkeitsdenken erklärt sich ja ganz explizit mit dem eigenen Schaden einverstanden, wenn bloß andere gerechterweise im Namen der Gerechtigkeit auch gedeckelt werden. Also eine ganz untaugliche Denkungsweise vom Standpunkt einer vielleicht notwendigen Opposition gegen den Schaden, der einem von oben her immer angetan wird.
Da sprichst du wahrscheinlich an auf die Verhandlungen, die jetzt zum Beispiel bei Daimler-Chrysler gelaufen sind, wo die Arbeiter um 200 Millionen Euro pro Jahr billiger werden sollten und sich das haben abhandeln lassen, dadurch, dass der Chef von denen auch mal 10% abgibt.
Ja, das ist ein aktueller Fall, ne? Und das finde ich deswegen sehr bezeichnend und sehr schädlich, weil da ja gesagt wird zum eigenen Nachteil. Wenn bloß an der Konzernspitze auch jemand irgendwas abdrückt, ne? Wobei noch jeder Mann sich natürlich inne ist, dass es ein gewaltiger Unterschied ist, ob derjenige mit den 30.000 Euro Jahreseinkommen sich 10% abknöpfen lässt oder ob derjenige mit den 30 Millionen Euro Jahreseinkommen sich etwas abknöpfen lässt.
Und kurzer Einwurf, und noch nicht mal die kriegen ja, noch nicht mal die Abteilung Arbeiter kriegt ja was von den 10%, die der oberste Chef da einspart, ja. Dann.
Ja, also ich komme zu dem Befund, die Gerechtigkeitsfrage ist gewissermaßen der affirmative Ersatz für das Stellen der Systemfrage. Und deswegen wird die Gerechtigkeitsfrage ja auch gleich von oben so angelegentlich bedient, also das Bedürfnis nach Gerechtigkeit unten wird von oben sehr ausführlich bedient. Zum Beispiel, jetzt bloß noch in aller Kürze, die SPD mit ihrer Politikänderung in Sachen Sozialstaat, mit ihrer Wegwerfaktion zum Sozialstaat, die macht gleich ein zusätzliches ideologisches Angebot von oben, dann ändern wir doch auch gleich den Gerechtigkeitsbegriff. Dann gilt eben nicht mehr Verteilungsgerechtigkeit, sondern dann gilt, wie heißt das heutzutage? Chancengerechtigkeit. Naja, und dazu kann ich bloß allen Verfechtern der Gerechtigkeit in Erinnerung rufen, wie jeder aus dem Sportgeschehen weiß, Chancen sind keine Tore. Und für vergeigte Chancen gibt's auch in der Bundesliga keinen Punkt gut geschrieben. Und für vergeigte Chancen kann sich der gemeine Lohnabhängige schon gleich gar nichts kaufen. Also bitte sehr, weg mit dieser untauglichen sozialen Denkfigur.